Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. Diese Woche ist die Woche für das Leben. Da haben wir hier in der Lebenshilfe schon einige interessante Themen behandelt und auch heute könnte es durchaus spannend werden. Mein Gesprächsgast vertritt folgende These. Warum bekommt man eigentlich Kinder? Eine Antwort ist, dass man dadurch einen Menschen ermöglicht, auf die Welt zu kommen. Kinder werden zur Welt gebracht, damit sie leben und sich freuen und damit sie geliebt werden und selbst lieben dürfen. Man hilft dem Schöpfer, dass er selbst noch mehr Menschen lieben kann. Und wer so denkt, ja, der entscheidet sich, denke ich, oft auch für mehrere, vielleicht sogar für viele Kinder. Doch in der heutigen Zeit weicht dieser Kinderwunsch tendenziell zumindest einem anderen. Mehr und mehr wollen Eltern ein Kind haben, damit sie selbst Vater und Mutter sein können und dadurch Erfüllung erfahren und eine wichtige, bereichernde Lebenserfahrung machen. Ich denke, das war immer schon auch eine Nebenmotivation, dass man gerne Vater oder Mutter sein möchte. Aber wenn das mehr und mehr zum Hauptmotiv wird, dann stellt sich die Frage, welchen Stellenwert hat dann noch das Kind? Und so ist dieser Gedanke, diese These, dass aus dem Wunschkind mehr und mehr heute ein gewünschtes Kind von Wunscheltern wird. So formuliert das zumindest Alexandra Maria Linder. Sie ist mein heutiger Gesprächsgast. Ich darf sie kurz vorstellen. Alexandra Maria Linder ist die Bundesvorsitzende bei der Aktion Lebensrecht für alle, kurz ALFA. Sie ist zudem Bundesvorsitzende des Bundesverbandes Lebensrechts. Sie ist studierte romanische Philologin und Ägyptologin und sie wirkt freiberuflich ganz verschiedene Tätigkeiten als Journalistin, Buchautorin, Moderatorin, Sprachlehrerin, Übersetzerin, Lektorin, unter anderem auch im Tourismusbereich. Seit über 25 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich für das Leben und neben ihrer Vorsitztätigkeiten bei der Aktion Lebensrecht für alle und dem Bundesverband Lebensrecht hat sie eine Initiative gegründet mit dem Namen VitaL. Alexandra Maria Linder ist verheiratet, hat 3 Kinder und sie lebt in Voispert im Sauerland. Und von dort ist uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Linder.
Guten Morgen, Herr Klose.
Guten Morgen. Ja, Frau Linder, was ist denn, ich habe es gerade genannt, Sie haben VitaL gegründet. Was ist denn das genau?
Das ist eine Reaktion auf die politische Diskussion, als es um die Ausstellung des Beratungsscheins ging. Da war es ja so, dass die katholische Kirche gesagt hat, dieses System können wir nicht mehr mittragen. Also haben die Beratungsstellen keine Scheine mehr ausgestellt, aber natürlich nach wie vor die Schwangerschaftskonfliktberatung gemacht. Und wir haben in den USA eine Idee gefunden und überlegt, ob wir das in Deutschland auch machen können. Und zwar war die Idee, eine ständige, kostenlose Notrufnummer anzubieten, damit gerade die jungen Frauen, aber auch alle anderen, genau in dem Moment eine Beratung und ein Erstgespräch bekommen können, in dem sie erfahren, dass sie schwanger sind. Das ist ja für viele ein Schock, vor allem wenn es eine überraschende Schwangerschaft ist, wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist. Und wir haben gesagt, die Frauen brauchen auch aus unserer Erfahrung heraus die Beratung genau in diesem Moment und nicht irgendwann, wenn die Beratungsstelle wieder aufmacht, montags um 9. Wenn ich Samstagabend um 11 einen Schwangerschaftstest mache und bin allein, muss ich jemanden haben, mit dem ich reden kann. Und dieses Konzept haben wir in Deutschland umgesetzt. Wir haben eine kostenlose Rufnummer, die 24 Stunden am Tag von ehrenamtlichen Beraterinnen besetzt ist, die alle geschult sind, die alle eine Menge Beratungs- und Lebenserfahrung haben, die also wirklich auch fachlich dafür sehr geeignet sind. Und wir haben eine E-Mail-Beratung über Internet, über Chat, über E-Mail-Kontakte. Und unser Ziel ist es einfach, in diesem Erstgespräch, was ja praktisch niemand anbietet, die Frauen sofort aufzufangen, das rufen auch Männer an übrigens, und sofort in diesem Erstgespräch zu versuchen, zu ergründen, was sind die wirklichen Motive, wie kann man den Frauen am besten helfen, an wen kann man sie am besten weitervermitteln und so weiter. Das ist das Konzept, das hinter VitaL steht.
Und es wird wohl auch wahrgenommen. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wie so etwas funktioniert, also wie das praktisch aussieht?
Ja, also Samstagmorgen um 2 Uhr klingelt das Telefon, unsere Beraterin geht dran und daran ist dann eine 25-jährige Studentin, die gerade einen Schwangerschaftstest gemacht hat und gerade festgestellt hat, dass sie schwanger ist, laut Test. Der erste Schritt ist, die Leute zu beruhigen. Das ist tatsächlich oft der erste Schritt. Eigentlich, nein, der allererste Schritt ist eigentlich, die meisten Anrufer fragen, haben Sie Zeit? Können Sie mit mir reden? Und sind zum Teil total überrascht, wenn unsere Beraterinnen dann sagen, ja, natürlich habe ich Zeit für Sie, alle Zeit, die Sie brauchen. Das ist so eine Frage, die immer öfter kommt. Und immer mehr sind die Leute überrascht darüber, dass da einfach jemand kostenlos an einem kostenlosen Telefon sitzt und sagt, ja, ich habe genau die Zeit für Sie, die Sie brauchen. Und wenn das 2 Stunden dauert, dann sind das 2 Stunden. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, die Leute ein bisschen zu beruhigen, weil gerade junge Frauen unheimlich aufgeregt und hektisch sind und panisch in diesem Augenblick. Und der dritte Schritt ist dann, dass wir erstmal zuhören. Der Vorteil ist, das kann anonym sein. Das heißt, die Frauen können uns alles sagen, ohne irgendein Risiko, dass ihre Verwandtschaft davon erfährt oder der Kindsvater davon erfährt. Sie kann einfach mit einer Beraterin Vertrauen aufbauen und ihr einfach erstmal ihre ganze Geschichte erzählen. Und die ist sehr oft sehr lang, denn die Schwangerschaft ist meistens nur ein Teil davon. Und danach versuchen unsere Beraterinnen zusammen mit der Frau zu gucken, was kann man jetzt tun. Wenn natürlich sowas nachts passiert und jemand einen Test gerade gemacht hat, schicken wir die Leute natürlich sofort erstmal zum Arzt. Dass wir sagen, sehen Sie zu, dass Sie als allererstes zu Ihrem Gynäkologen gehen und prüfen lassen, ob Sie wirklich schwanger sind. Und dann reden wir weiter. Aber wir reden natürlich auch schon darüber, was wäre, wenn. Das ist auch das, was wir in Schulen machen, wenn wir zum Beispiel von der Alpha aus diese Schulvorträge machen. Einfach mit den jungen Leuten darüber sprechen, was wäre, wenn. Denn wenn die dann in die Situation kommen, reagieren sie vielleicht nicht so panisch wie diese Anruferin, die sich noch nie im Leben damit beschäftigt hat, weil sie das auch noch nie musste. Das ist so ein bisschen Prophylaxe, was dazu dienen soll, auch wirklich Überreaktionen oder panische Reaktionen oder wirklich schwere Gedanken, die die Frau dann tagelang noch hat, bevor sie überhaupt erfährt, ob sie wirklich schwanger ist, dass wir das alles ein bisschen kanalisieren und die Leute ein bisschen zur Ruhe bringen können. So läuft so ein Erstgespräch häufig ab.
Und es kann eben nachts um 2 passieren, es kann am Wochenende sein. Toll, dass da ehrenamtliche Leute zur Verfügung stehen und eben die, ja, dann dieses Gespräch führen, diese Not aufgreifen und Hilfe leisten. Das finde ich großartig. Unser Thema, Frau Linder, geht heute eigentlich in eine andere Richtung, weil jetzt, das war gerade ein Beispiel, jemand erfährt, dass er ungewollt schwanger ist oder ungeplant. Heute geht es ja in unserem Thema ein bisschen mehr noch über das, eigentlich in die Richtung, ja, dass man schon plant, dass man eigentlich hingeht, aber dass sich in den Köpfen in unserer Gesellschaft Dinge verändert haben. Ich habe es eingangs ja ein bisschen geschildert. Ich hoffe, ihr habt es richtig dargestellt mit dieser Idee vom Wunschkind zum gewünschten Kind. Ein Kind, das sich Eltern wünschen, vor allem, weil sie eben auch Eltern sein möchten. Ich hoffe, ihr habt es richtig dargestellt. Ist das das, was Sie feststellen in unserer Gesellschaft heute?
Ja, ich verwende nur andere Begrifflichkeiten. Also für mich ist ein ganz wichtiger Begriff bedingungslos. Natürlich haben Eltern auch schon immer Kinder bekommen, weil sie Kinder haben wollen. Denn für ein Paar, das sein Leben zusammen verbringen will, ist es natürlich auch persönlich eine Erfüllung, aus diesem gemeinsamen Leben dann gemeinsame Kinder hervorbringen zu können. Das ist einfach faszinierend. Aber es hat sich etwas verändert in der Annahme von Kindern. Es war natürlich nie ganz leicht, Kinder zu bekommen. Und es war immer schwierig, wenn dann plötzlich ein Kind kam, womit man gar nicht gerechnet hatte. Aber ich glaube, früher war die Bereitschaft, ein Kind einfach bedingungslos anzunehmen, weil es dann eben einfach da ist nach der Zeugung, die war größer. Man hat es so ein bisschen mehr als, gut, das ist jetzt so und jetzt machen wir das Beste draus, angenommen. Und heute ist das ein bisschen verdreht. Man nimmt diese Kinder nicht mehr bedingungslos an, dann, wenn sie kommen, sondern man versucht alles dafür zu tun, dass sie ausschließlich nur noch dann kommen, wenn man das möchte, wenn man dafür bereit ist. Und dass sie dann möglichst auch, das muss man leider einfach so sagen, das ist noch nicht so schlimm, aber eine Tendenz gibt es, dass diese Kinder dann auch in einer bestimmten Qualität kommen, dass sie also bestimmte Eigenschaften haben oder eben nicht haben. Also was sich wirklich verändert hat, ist, Also niemand verlangt, dass die Leute ständig damit rechnen, ein Kind zu bekommen. Aber was sich wirklich verändert hat, ist so ein gewisses Maß an Flexibilität und ein gewisses Maß an, ich nehme das jetzt einfach mal an. Also wir haben damals noch gesagt, wir haben auch unter teilweise schwierigen Umständen unsere Kinder bekommen. Aber wir haben damals noch gedacht, das Kind ist jetzt da und jetzt machen wir das Beste draus. Und heute ist das Denken, oh, da ist jetzt ein Kind, was machen wir denn damit? Nehmen wir es oder nehmen wir es nicht? Und das ist etwas, was sich wirklich in der Gesellschaft sehr verändert hat. Denn wir haben ja heute alle möglichen Techniken und Methoden, um auf der einen Seite Kinder, die man nicht möchte, zu verhindern oder zu beseitigen. Und auf der anderen Seite Kinder, die man möchte, in gewünschter Qualität und zum gewünschten Zeitpunkt wirklich herzustellen. Also das haben Sie wirklich schon richtig erfasst. Deswegen dieses Drehen vom Wunschkind, dass man sich ein Kind wünscht, ist völlig normal, zum gewünschten Kind, dass man dieses Kind eigentlich nur noch unter bestimmten Bedingungen annimmt und eben nicht mehr wie früher bedingungslos. Das ist so ein ganz wesentlicher Schritt, der sich in Frage Elternschaft tatsächlich geändert hat.
Sie sprechen früher an, da war es natürlich auch so, dass man auch im Entstehungsprozess und in dem ganzen Prozess der Feststellungen die medizinischen Möglichkeiten auch nicht hatte, eben vorzugreifen, zu gucken, wie gut geht es dem Kind, wie gut geht es der Mutter. Das hat sich ja auch die Medizin, so fortschrittlich das ist und so klasse das ist, natürlich auch in diese Richtung entwickelt, dass man heute viel mehr weiß und dadurch natürlich auch ja herausgefordert ist, mit diesem Wissen umzugehen.
Ja, das ist natürlich immer die Mischung zwischen Segen und Fluch der modernen Medizin. Natürlich ist es ein Segen, dass man die Pränataldiagnostik hat. Damit kann man ja ganz viele sinnvolle Dinge machen. Damit kann man ja für Mutter und Kind ganz viel tun. Der Fluch beginnt in dem Moment bei der Pränataldiagnostik zum Beispiel, wo es nicht mehr darum geht, die Mutter und oder das Kind zu behandeln oder zu heilen, sondern wo es eigentlich nur darum geht, bestimmte Eigenschaften festzustellen, aufgrund derer man das Kind dann beseitigt. Also zum Beispiel Trisomien, die man ja definitiv nicht heilen kann, die man aber nach der Geburt, viele davon jedenfalls, sehr gut behandeln kann. Da geht es einfach um das rechtzeitige Wissen, dass so eine Trisomie vorhanden ist. Nur, das wird ja nicht gemacht, um das Kind zu heilen oder um die Eltern darauf vorzubereiten, sondern um möglichst frühzeitig dann den Eltern die Entscheidung zu überlassen, nehmen wir dieses Kind an oder nehmen wir dieses Kind nicht an. Und da geht es dann eben so ein bisschen vom Segen zum Fluch über.
Vielleicht können wir gerade über diese Pränataldiagnostik ein bisschen vertiefter sprechen. Weil das ist ja doch ein größeres Feld. Also dieser Druck, der auf den Leuten dann auch entsteht, wenn ich was weiß. Also ich erinnere mich noch an eine Situation, wo eine Freundin von mir dann auch vor der Entscheidung stand, sollen wir es überhaupt machen? Sie hatten ein behindertes Kind und wurde wieder schwanger. Und dann war die Frage, sollen wir überhaupt diese Untersuchung machen? Weil wenn wir dann erfahren, es ist, also man, eigentlich mit dieser Entscheidung, diese Untersuchung zu machen, trifft man ja eigentlich schon eine erste Entscheidung.
Ja, es gibt Untersuchungen, die jede Schwangere machen sollte, einfach um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Versorgung mit bestimmten Nährstoffen ausreichend ist, ob die Bewegungen des Kindes in Ordnung sind und so weiter und so fort. Und es gibt aber eben Untersuchungen, die ausschließlich darauf abzielen, bestimmte Krankheiten oder Behinderungen am Kind festzustellen. Zum Beispiel einen Bluttest, den man heute in der 10. Woche machen kann, mit dem man Trisomien feststellen kann. Oder bei uns gab es damals diesen sogenannten Trippeltest. Das war ein Bluttest, den man etwas später machte als heute und wo man Spina Bifida, also offenen Rücken, Wasserkopf und Down-Syndrom feststellen konnte. Das sind eben Untersuchungen, die rein selektiv nach bestimmten Krankheiten und Behinderungen suchen, um eben dann den Träger dieser Krankheit oder Behinderung zu beseitigen. Das sind eben diese Pränataluntersuchungen, die, wie ich halt gesagt habe, nicht der Heilung oder der Gesundheit von Mutter und Kind dienen, sondern nur der Selektion. Und das sind die, die man meiner Ansicht nach auch ablehnen kann und ablehnen sollte.
Selektion ist natürlich ein sehr heftiger Begriff, natürlich auch geschichtlich und politisch sehr negativ belastet und geprägt. Wenn Sie in Gespräch mit Leuten sind, also auch mit Betroffenen, also merken Sie wirklich, dass die Leute so extrem denken? Es ist ja, denke ich, doch immer eine Mischung aus Sachen. Es sind persönliche Hilfssituationen, wie soll ich mich verhalten? Die Leute gehen ja nicht kaltblütig vor oder ideologisch, sondern sie sind ja persönlich betroffen und ringen ja mit einer Entscheidung. Da ist ja so ein Begriff wie Selektion doch ein bisschen heftig, oder?
Ja, also ist völlig richtig. Wir unterscheiden eben immer zwischen den Personen, die betroffen sind. Das sind Leute, mit denen wir ja auch viele Kontakte haben. Und wir haben natürlich vollstes Verständnis dafür, dass Menschen darüber nachdenken, solche Untersuchungen zu machen. Oder dass Familien vielleicht schon betroffen sind von solchen Dingen, also von bestimmten Krankheiten oder Behinderungen oder Trisomie oder ähnlichen Dingen und dann das auch wissen wollen. Das ist die eine Seite. Also wir haben noch nie jemanden verurteilt, der darüber nachdenkt oder bestimmte Entscheidungen trifft. Aber unsere Aufgabe ist es, als Lebensrechtler zu beobachten, wenn ich Dinge tue, welche Folgen hat das auch für die Betroffenen, die ja in diesem Moment in einem Schwangerschaftskonflikt sind, in einer sehr schweren Lebenslage sind und natürlich gerne jede Hilfe annehmen, die ihnen angeboten wird. Das ist ja völlig klar. Und deswegen ist es unsere Aufgabe zu gucken, was hat das denn für Folgen, wenn ich solche Untersuchungen zum Beispiel anbiete und durchführe und was entdecke, welche Folgen hat das für die Betroffenen, für die Kinder, für die Eltern, für die Familie, für die Geschwister und so weiter und welche Folgen hat das für die Gesellschaft. Das ist unsere Aufgabe. Also es geht überhaupt nicht darum, dass man kein Verständnis für diese Menschen hat. Es ist nur so, wenn ich natürlich eine Technik anbiete und diagnostische Möglichkeiten anbiete, ist es doch klar, dass Leute, die sich natürlich alle Gedanken machen darum, wie geht's meinem Kind, gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist, da ist man ja auch noch deutlich ungelassener als bei späteren Schwangerschaften. Die Frage ist einfach, was kann ich den Frauen anbieten, was muss ich denen anbieten, was darf ich denen anbieten und welche Folgen hat das? Und das ist unsere Aufgabe, darüber nachzudenken und da eben dann auch weiterzudenken.
Also wir merken, Lebensrechtler zu sein, Lebensrechtlerin ist zweigleisig, einerseits den betroffenen Personen direkt zu helfen, andererseits aber auch politisch aktiv zu sein und über diese politische Aktivität und dieses Thema dieser heutigen Zeit, Eltern wollen Eltern sein, wünschen sich Kinder, dieses ganze Ding, darüber sprechen wir gleich mehr. Sie hören Radio Horeb, vom Kinderwunsch zum gewünschten Kind. Das ist das heutige Lebenshilfethema in der Woche für das Leben. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Alexandra Maria Linder. Sie ist die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle und des Bundesverbandes Lebensrecht. Frau Linder, ja, lassen Sie uns nochmal über das Thema, so, was Sie feststellen in unserer Gesellschaft, der Eltern kommen. Wie erfahren Sie heute Eltern, also jetzt nicht persönlich, sondern grundsätzlich von der gesellschaftlichen Entwicklung?
Also man ist ja heute daran gewöhnt, dass man das meiste im Leben planen kann. Zumindest glaubt man das. Im Grunde geht das ja gar nicht. Aber es wird ja allgemein suggeriert, ich kann machen, was ich will. Ich kann das jederzeit machen. Ich habe auf alles ein Recht. Und das muss mir dann alles zur Verfügung gestellt werden und ich kann mein Leben perfekt planen. Das ist ja das, was so in der Gesellschaft insgesamt an Denken verankert ist. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen auch die Kinder planen wollen und eben auch diese Machbarkeit, diese Planbarkeit und auch diese, ich sag's mal wirklich ganz brutal, Produktqualität da im Hintergrund haben. Es ist zum Beispiel bei der künstlichen Befruchtung schon lange nicht mehr so, dass nur noch Paare hingehen, die wirklich sich sehnsüchtig jahrelang ein Kind wünschen und das nicht funktioniert und dann greifen sie auf diese Methoden zurück, sondern es sind immer mehr einfach Paare, die sagen so, wir leben jetzt erstmal unser Leben, wir bauen uns gemeinsam was auf und mit Mitte 30 schaffen wir uns, also das zitiere ich jetzt wörtlich von Erwachsenen, schaffen wir uns ein Kind an. Das ist auch etwas, was sich tatsächlich verändert hat, natürlich dadurch, dass diese Techniken angeboten werden. Also das ist auch so im Hinblick auf diese Elternschaft ein Punkt, wo die Leute glauben, ich kann das planen und dann plötzlich feststellen, wenn ich jetzt mit Anfang 30 dann versuche, auf herkömmliche Weise, sag ich mal, ein Kind zu bekommen, kann es sein, dass das ein paar Jahre dauert, bis das klappt. Ja, also viele junge Leute glauben, jetzt arbeite ich erstmal ein paar Jahre und dann mache ich ein Kind und stellen dann erstaunt fest, oh, das klappt ja gar nicht. Und wir sind ja so gewohnt, ne? Ich kann mir dies kaufen, ich kann mir das besorgen, ich kann das haben. Und wenn das dann mit dem Kind nicht funktioniert, sind sie dann plötzlich total überrascht und denken, warum kriege ich das denn jetzt nicht? Und greifen dann eben zu den angebotenen Techniken.
Geduld ist immer auch ein eigenes Thema, eben wenn es um Kind ist. Es ist ein Geschenk, dass ein Kind kommt. Es ist ein großes Ereignis. Und ja, wenn man es dann versucht zu planen und zu sagen, ja, jetzt sollte das gefälligst passieren, ist natürlich dann auch nochmal eine ganz eigene Dynamik im Spiel, die ja wo vielleicht früher nochmal anders war, wo man sich dann einfach hat das schenken lassen und ja, gespannt war, wie es kommt. Auch das ist schon, denke ich, eine Veränderung im Denken. Jetzt haben Sie die künstliche Befruchtung angesprochen. Eben die Hilfen, die auch hier angeboten werden, wie sehen Sie das heute? Das ist ja schon auch ein Thema, was uns ja schon eine Weile verfolgt. Aber ändert sich da auch was, auch wie die künstliche Befruchtung gesehen wird?
Es gibt ja zwei Arten der künstlichen Befruchtung. Es gibt eine homologe und eine heterologe Art. Da muss man erstmal unterscheiden. Homolog bedeutet, wir haben eine Frau und einen Mann, wo es auf normalem Wege nicht klappt. Und homologe künstliche Befruchtung bedeutet, man nimmt von der Frau die Eizelle und von dem Mann die Samenzelle und versucht einfach künstlich auf verschiedenen Wegen nachzuhelfen, dass eben diese beiden genetisch eigene Kinder bekommen. Das ist die sogenannte homologe künstliche Befruchtung. Das ist insofern ein bisschen anders, weil wenn dieses Kind dann da ist, ist das tatsächlich das genetische Kind dieser Eltern. Bei der heterologen künstlichen Befruchtung, die jetzt in steigendem Maße eine Rolle spielt, schon seit vielen Jahren und auch immer weiter eine Rolle spielen wird, brauche ich genetische Komponenten mindestens einer dritten Person. Wenn ich das aus katholischer Sicht sehe, im Katechismus steht eindeutig, sobald eine genetische Komponente einer dritten Person mindestens dazukommt, ist das ethisch verwerflich zu tun. Das jetzt nur mal so für einen katholischen Radiosender. Bei der heterologen künstlichen Befruchtung ist es einfach so, entweder die Frau oder der Mann oder beide können keine Kinder bekommen. Also nehmen die jeweils genetische Komponente einer fremden Person dazu. Also zum Beispiel eine fremde männliche Samenzelle. Die wird dann im Reagenzglas mit der Eizelle der Frau zum Beispiel befruchtet und dann wird dieser Embryo der Frau eingesetzt. Das heißt, die Frau ist dann noch die Mutter von diesem Kind, aber der Vater ist nicht der Vater, also der soziale Vater, aber nicht der genetische Vater, weil es eben eine fremde Samenzelle ist. Und das kann man dann weiterführen. Sind Sie noch da, Herr Klose?
Ja, ich bin noch da. Also ich glaube, Sie haben einen zusätzlichen Anruf reingekriegt und da hören wir gleich so ein leichtes Tuten.
Okay, aber wir sind live. Ich bin noch da. Entschuldigung, also
alles klar.
Das hat mich abgeschaltet. Okay, tut mir leid.
Ja, kein Problem.
Also es kommen dann fremde genetische Komponenten hinzu. Das war dann früher so, dass man entweder eine fremde Samenzelle bekam oder vielleicht eine fremde Eizelle, aber das ist mittlerweile so. Ich sage Ihnen jetzt mal den heftigsten Fall. Ich nehme eine fremde Eizelle, eine fremde Samenzelle. Ich suche mir eine Leihmutter, die dieses genetisch völlig fremde Kind dann austrägt. In manchen Ländern ist es dann so, dass der Mann der Leihmutter eigentlich als Vater gilt, weil die Frau ja das Kind geboren hat. Das wäre dann also noch eine, ich sag mal, gefährliche Komponente dazu. Und wenn ich dann noch zwei soziale Eltern habe, dann hat dieses Kind schon sechs Eltern. Das ist also der Worst Case, sage ich jetzt mal. Und das ist aber etwas, was immer mehr in Anspruch genommen wird, aus verschiedensten Gründen. Ja, also wie gesagt, der eine Grund ist, dass das Paar wirklich unfruchtbar ist. Ein zweiter Grund ist, dass das Paare sind, die auf natürlichem Wege überhaupt keine Kinder bekommen können. weil es gleichgeschlechtliche Paare sind, also zwei Männer oder zwei Frauen. Dann gibt es in den USA wirklich Leute, die ihre Kinder austragen lassen, weil sie keine Lust haben, selber 9 Monate mit so einem Kind im Bauch rumzulaufen. Also keinen dicken Bauch haben wollen, keine Schwangerschaftsstreifen haben wollen. Da ist das also zum Teil schon so weit, dass es ein Lifestyle ist, das Kind von fremden Leuten austragen zu lassen. Das ist einfach etwas, also wo es wieder von der ursprünglichen Hilfstechnik, wo man genau wie bei allen anderen Fällen gesagt hat, dieses Paar hat so große Probleme und wir haben so Mitleid mit denen, denen müssen wir etwas anbieten, dass man dann sagte, gut, also in diesem Fall lassen wir das jetzt mal zu, denn es geht bei denen nicht anders. So ist das ja meistens bei solchen Techniken. Es war bei der Abtreibung so, bei der Euthanasie so. Man kommt immer mit sehr schweren, extremen Fällen, auch bei der Präimplantationsdiagnostik und so weiter. Und aufgrund dieser Fälle wird das dann probiert und gemacht. Und hinterher wird das einfach ausgeweitet. Und zum Schluss ist es so, dass man alles machen kann, auch ohne jegliche Indikation oder medizinische Probleme oder ähnliche Dinge, sondern einfach, weil diese Technik da ist und weil man einfach um jeden Preis ein Kind haben will. Und da sind wir dann wieder bei dieser gesellschaftlichen Veränderung. Es war früher so, also es war früher nicht besser, will ich noch dazu sagen, aber es ist einfach auch diese Veränderung in der Gesellschaft. Man nahm Schicksale oder Entscheidungen einfach eher hin. Also wenn ich mich dafür entschieden habe, ein bestimmtes Leben zu führen, wusste ich, bestimmte andere Dinge gehen dann eben nicht. Also wenn ich zum Beispiel alleine lebe, weiß ich oder wusste ich, gut, dann kann ich eben kein Kind haben, denn ich lebe ja alleine. Oder wenn ich zölibatär lebe, dann habe ich eben keine Partnerschaft. Oder wenn ich einen Mann geheiratet habe in katholischer Ehe, dann kann ich eben nicht noch zwei Frauen dazu heiraten. Ja, also wirklich so dieses Denken, ich habe mich für ein Lebensmodell entschieden und trage die Konsequenzen, auch das hat sich geändert. Heute ist es so, egal für welches Lebensmodell ich mich entscheide, ich will trotzdem ein Kind haben. Und das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt, der sich verändert hat und der natürlich dazu führt, dass man dann Kinder machen lassen muss, denn auf andere Art und Weise geht es ja dann nicht.
Und das hat natürlich Folgen dann auch für die Beteiligten an diesem Prozess. Sie haben angesprochen das Thema die Mütter, die dann das Baby tatsächlich bekommen, austragen, dann noch wieder abgeben, weitergeben, was da psychologisch passiert. Ja, oder auch die Folgen dann für das Kind selber, das vielleicht insgesamt 6 Eltern hat. Wer weiß, ob das Kind weiß oder wann es das Kind erfährt. Gibt es da denn schon Erkenntnisse, welche psychologischen Wirkungen das auf ein Kind hat?
Da wird ungern geforscht, denn das würde ja gegen diese Technik sprechen. Also es ist erstmal so, dass Leihmütter zum Beispiel große gesundheitliche Risiken auf sich nehmen, denn die tragen ja ein genetisch völlig fremdes Kind aus. Das bedeutet, der Körper der Leihmutter erkennt das Kind als Fremdkörper an und versucht es zu bekämpfen. Ja, das ist ein ganz normaler anatomischer Vorgang. Und die Leihmütter haben zum Beispiel eine ganz große Gefahr, dass sie Krampfanfälle erleiden. Dann ist es so, dass Leihmütter besonders starke Blutungen haben nach der Geburt. Also diese Leihmütter unterliegen sehr schweren gesundheitlichen Gefahren, die, wenn sie nicht behandelt werden, bis zum Tod der Leihmutter auch und des Kindes dann natürlich auch führen können. Da spricht man ungern drüber. Natürlich ist es für eine Leihmutter auch ein psychisches Problem, denn sie hat ja dann monatelang ein Kind in ihrem Bauch ausgetragen und da gibt es natürlich auch eine persönliche Beziehung, was völlig normal ist. Auch darüber wird nicht gesprochen. Also diese Mutter hat dann diese Geburt, was ja auch ein ganz faszinierendes Erlebnis ist, hinter sich gebracht und dann ist das Kind weg. Auch darüber spricht man nicht. Die Leihmütter in Amerika werden gut dafür bezahlt, dass sie das tun. Und die Leihmütter in Indien werden für indische Verhältnisse auch gut dafür bezahlt, dass sie das tun. Die kriegen da mehr als ein Jahresgehalt ihrer Ehemänner, werden aber in sogenannten Babyfarmen versteckt, weil die Familie nicht wissen darf, dass sie das tun. Das hat auch was mit Ausbeutung zu tun. Ja? Also Leihmutterschaft, wenn man es ganz klar sieht, Leihmutterschaft ist eigentlich wirklich eine Ausbeutung des weiblichen Körpers. Und da ist das, was die Linken immer sagen, die Frauen werden nur als Gefäß benutzt. In diesem Fall bei der Leihmutterschaft ist das tatsächlich so. Bei jeder anderen Mutterschaft nicht. Aber wenn ich den Bauch einer Frau miete, um da mein Kind auszutragen, dann ist das tatsächlich die reine körperliche Benutzung und Ausnutzung eines weiblichen Körpers. Und da müsste eigentlich jede Feministin auf die Barrikaden gehen, tun übrigens auch manche. Also das ist die Gefahr bei der Leihmutterschaft. Die ähnlichen Gefahren gibt es bei der Eizellspende. Wenn Sie diesen ganzen Block der künstlichen Befruchtung betrachten, ist das für die Frauen hochbelastend, auch körperlich. Wenn zum Beispiel eine Frau ihre eigenen Eizellen dafür nehmen will, muss sie sich mit ganz starken Hormonen therapieren lassen, damit wirklich gute, kräftige Eizellen daraus kommen. Das ist auch eine physische Belastung für die Frauen, abgesehen von dem Druck, den sie hat, weil sie unbedingt ein Kind möchte und so weiter. Es ist eine hohe Belastung für alle Beteiligten, auch eine finanzielle Belastung. Und wenn Sie sich die Erfolgsquote ansehen der künstlichen Befruchtung, die liegt immer noch bei mageren 20%. Das bedeutet, von 100 Paaren oder Leuten, die ein Kind auf diese Weise haben möchten, gehen nur 20 zum Schluss mit einem Kind nach Hause. Das ist die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Und wenn Sie diese Belastung sehen, die Mehrfachprozeduren, die meistens nötig sind, die Kosten und die Versprechen, die den Leuten gemacht werden, sind 20% eine super magere Quote und viele andere Sachen wären längst eingestampft worden. Aber es geht hier eben um viel Geld und es geht eben um diese Machbarkeit. Und das ist ein Punkt, der für uns besonders wichtig ist. Es gibt ja die Leute, die das anbieten. Ja, wenn ich dieses Angebot habe, gibt es natürlich auch Verzweifelte oder andere Menschen, die dann die Nachfrage dann haben. Diese Reproduktionsmediziner, wenn sie die sprechen, die reden ausschließlich von Erfolgsquoten und die reden ausschließlich von den Wunscheltern. Das heißt heute Wunscheltern und gewünschte Kinder. Das heißt, um die Kinder geht es überhaupt nicht mehr und deswegen gibt es auch kaum Untersuchungen oder Fragen, wie es den Kindern eigentlich geht. Es gibt jetzt in Deutschland zum Beispiel die erste Selbsthilfegruppe von Kindern, die mit einer Samenspende gezeugt worden sind. Und bis zu einem bestimmten Jahr konnte das anonym erfolgen. Es gibt also erwachsene Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, wer ihr Vater ist, weil das eine Samenspende war. Jetzt ist es so, dass die registriert werden schon seit Jahren und dass die Kinder auch ein Recht darauf bekommen, zu erfahren, wer ihr Vater ist. Denn da kommen ja noch ganz andere Dinge ins Spiel. Stellen Sie sich vor, zwei Leute wollen heiraten und beide sind durch eine Samenspende gezeugt worden. Da müssen die tatsächlich erstmal überprüfen, ob das vielleicht dieselbe Samenspende war. Denn es gibt ja Männer, die tausende von Kindern auf diese Weise haben, von genetisch eigenen Kindern, die sie natürlich nicht kennen, weil sie ja nur ihre Samen gespendet haben. Aber es ist tatsächlich möglich, dass sich da mal zwei treffen, weil es ja wirklich zigtausende sind inzwischen, die denselben genetischen Vater haben. Und das ist dann ein Problem und das muss geprüft werden. Das sind alles Dinge, über die sehr ungern gesprochen wird, die aber tatsächlich ein Problem darstellen. Gucken Sie sich Adoptivkinder an. Adoptivkinder wissen ja irgendwann, erfahren irgendwann, dass sie nicht bei ihren genetischen Eltern aufwachsen. Und ich kenne viele Adoptivfamilien, wo die Kinder dann also wirklich in der Pubertät auch damit klarkommen müssen. Das ist eine psychische und seelische Angelegenheit, mit der man auch klarkommen muss. Was auch wichtig ist, dass man darüber spricht, mit der man auch problemlos leben kann. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und man muss eben sehen, was ist denn mit so einem Kind, das dann weiß, ich bin meine Haarfarbe wurde praktisch ausgesucht, meine Intelligenz wurde ausgesucht. Das sind ja die Kataloge, nach denen man die Eizellspenderinnen in den USA zum Beispiel auswählen kann. Der IQ, welches Studium die hat, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe die hat, da steht auch die Rasse drin, ja, sonst darf man nie drüber sprechen. Aber wenn sich jemand so eine Eizelle aussucht, will er natürlich wissen, was ist da genetisch drin. Und dann steht da eine Mischung aus irisch, schwarz, puerto-ricanisch, also afroamerikanisch, puerto-ricanisch, irisch. Da ist das kein Problem. Und das sind alles Dinge, mit denen man sich mal auseinandersetzen muss, was aber ungern getan wird, weil ja der Markt gerade so schön boomt.
Wir setzen uns mit dem Thema auseinander, ganz bewusst in dieser Woche für das Leben hier bei Radio Horeb. Und wenn Sie mit Frau Linder ins Gespräch kommen möchten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann können Sie das jetzt gerne tun. Die Leitungen sind freigeschaltet unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. Vielleicht haben Sie eine Frage an Frau Linder zu diesem Thema, ja, vom Kinderwunsch zum gewünschten Kind, zu dem, dass man Wunscheltern wird. Sie hatte ja auch ein paar Sachen gesagt, wo Sie sagen, da möchten Sie nochmal nachfragen. Ja, oder ja, Sie wollen ins Gespräch kommen, dann rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Vom Kinderwunsch zum gewünschten Kind. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, heute die Lebenshilfe mit dem Thema vom Kinderwunsch zum gewünschten Kind in der Woche für das Leben. Ich bin Bodo Klose und meine Gesprächspartnerin ist Alexandra Maria Linder. Frau Linder ist Journalistin, Buchautorin und noch einiges mehr. Sie ist Freiberuflerin und nebenberuflich engagiert sie sich für das Leben. Sie ist die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, kurz ALFA, und des Bundesverbandes Lebensrecht. Und ja, wir wollen gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Hörer und Hörer, zu diesem Thema vom Kinderwunsch zum gewünschten Kind. Frau Linder hat einige doch, finde ich, auch herausfordernde Sachen gesagt, was auch heute gesellschaftliche Situationen betrifft. Wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ich gebe die Hörernummer nochmal durch. 089 517 008 008. Und diese Nummer hat gewählt Frau weiß ich nicht, wie ich Ihren Namen richtig aussprechen soll. Frau Vanessa aus Grevenbroich. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Guadalivecki ist mein Name.
Okay.
Ja. Ich danke erstmal sehr herzlich für die Sendung, die ich bis hierhin verfolgt habe. Und ich würde gerne ein persönliches Beispiel oder Zeugnis abgeben, weil wir selber, mein Mann und ich, betroffen sind oder waren. Und zwar ist vor 1,5 Jahren ungefähr bei mir eine Hysteroskopie und Laparoskopie durchgeführt worden. Und dann, weil wir schon seit 4 Jahren eben probiert hatten, nach unserer Hochzeit schwanger zu werden. Und dann hat man bei mir festgestellt, dass die Eileiter verschlossen waren. Und sofort, von Beginn an, wurde mir immer gesagt, das ist aber kein Problem, denn ich soll doch was Künstliches machen. Und das würde doch ganz wunderbar funktionieren. Und für meinen Mann und mich war von Anfang an klar, dass das für uns nicht in Frage kommt, weil wir dafür zu sehr an Gott glauben und auch, dass das Leben ein Geschenk sein soll und dass wir uns das so auch wünschen und für Leben eben auch kein Geld bezahlen wollen. Nun wollte vielen Menschen, vielleicht auch Jüngeren, Mut machen, weil egal was man körperlich was sich auftut, was man bemerkt, ob es Komplikationen gibt, es ist immer ein Weg, nach innen zu schauen und zu gucken, was hat das mit mir und mit meinem Leben zu tun und einfach auch auf den Herrn zu hoffen, zu beten, zu warten. Dieses Ungeduldige, was wir heute in unserer Gesellschaft haben, dass alles immer sofort da sein muss, zur Verfügung stehen muss. Und ich will aber auch sagen, es wird großer Druck ausgeübt. Und wenn man dann in so einem Behandlungszimmer sitzt, dann fühlt man sich manchmal auch ganz klein und dumm und hinterwäldlerisch, wenn man dann vor diesen Ärzten sitzt, die einem von diesen Möglichkeiten erzählen, die es heute gibt. Und also mir wurde auch schon von meinem Gynäkologen gesagt, ich sollte mich doch entscheiden, ob ich ein Leben als Opfer fristen will oder ob ich mein Leben aktiv gestalten will. Sprich, ob ich mich denn jetzt nicht mal dazu entscheiden will, das eben künstlich im Brutkasten oder im Reagenzglas machen zu lassen. Vielleicht erstmal so viel dazu. Es gibt ja sicherlich noch andere Hörer, die auch gerne zu Wort kommen möchten.
Und darf ich noch kurz nachfragen, dabei ist es stehen geblieben oder hat sich dann, das ist ja schon 1,5 Jahre her, dass Sie sich die Frage gestellt haben?
Wir sind immer noch der Ansicht, dass wir das nicht künstlich wollen und dass wir auf ein Geschenk von oben warten. Und eine schöne Nachricht vielleicht noch, wir haben uns dann gemeinsam dazu entschieden, dass ich nochmal meine Tubendurchgängigkeit überprüfen lasse, aber das auch nicht mit einer OP, wie mir das vorher sofort angepriesen wurde, sondern mir war gar nicht bewusst, dass es einen viel schonenderen Weg gibt, dass man ambulant schauen kann, der wahrscheinlich auch den Ärzten nicht so viel einbringt. Aber und da ist eben festgestellt worden, dass sie jetzt auf sind. Und das auch nochmal, also ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, das ist erst einen Monat her. Ich bin unglaublich dankbar und ich habe ganz viel neue Hoffnung, die ich jetzt schöpfen kann. Nur wenn ich mich auf dieses Wort dieser Ärzte verlassen hätte, dann wäre ich immer noch in einem tiefen Loch, in das ich gefallen bin, nachdem ich eben diese Diagnose bekommen habe.
Frau Guerra-Livecki, ganz herzlichen Dank.
für diese wirklich tolle Geschichte. Ich hätte Ihnen jetzt auch gesagt, schauen Sie mal im Internet bei Fertility Care, also bei Fruchtbarkeitssorge. Es gibt nämlich auch Alternativen zur künstlichen Befruchtung. Die kennt bloß keiner, weil sie nicht so viel Geld kosten, die aber auch eine höhere Erfolgsquote haben als die künstliche Befruchtung. Also ich finde das toll, dass jemand bewusst sagt, ich möchte da nicht reinpfuschen und ich möchte diese Risiken nicht eingehen und ich möchte eben kein Kind, was in Form eines Produktes praktisch hergestellt wird. Das ist natürlich eine unglaublich starke Haltung. Ja, da danke ich Ihnen für, dass Sie das auch mal öffentlich gesagt haben. Das ist nämlich auch sehr schwierig. Die kann man auch von den Leuten nicht erwarten. Ja, ich bewundere Leute, die die haben. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, den man in Deutschland viel mehr noch gestalten müsste, dass man zum Beispiel sagt, Adoption statt Abtreibung. Warum bringt man nicht Frauen, die wirklich sagen, ich kann im Moment kein Kind großziehen, mit den Paaren zusammen, wie die Dame gerade, die sich sehnsüchtig ein Kind wünschen und keins bekommen können, und dann sagen so, wir adoptieren dein Kind. Du bitte, du brauchst das wirklich nur auszutragen und dann nehmen wir das. Ja, das ist zum Beispiel ein Modell, was in den USA schon sehr gut funktioniert. Aber in Deutschland ist eine Frau, die ihr Kind zur Adoption freigibt, immer noch eine schlechte Mutter. Und eine Frau, die ihr Kind abtreibt, ist eine gute Mutter. Also da gibt es sehr viel zu tun. Also wie gesagt, wir verstehen vollkommen. Und wenn Sie dieses Zitat hören, was die Dame gesagt hat, wollen Sie Ihr Leben denn nicht selbst in die Hand nehmen? Das sind also für mich persönlich Leute, das sind keine Ärzte. Sowas dürfte man überhaupt nicht auf Menschen loslassen, ja, wer so mit seinen Patientinnen umgeht. Und natürlich, wie gesagt, sie hat das ja auch gesagt, natürlich ist es verlockend, wenn das angeboten wird.
Ja,
und da dann aber Nein zu sagen und zu sagen, nein, ich stehe dazu, wir haben ethische Grundlagen in unserer Ehe und die möchten wir auch nicht aufgeben. Also Hut ab, muss ich ehrlich sagen.
Dankeschön. Also die Kraft habe ich von Gott bekommen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihr Zeugnis. Alles Gute auf Ihren weiteren Weg, auch
Danke.
Für Sie als Familie. Alles, alles Liebe
und
Gottes Segen.
Danke für Sie auch und Radio Horeb. Auf Wiederhören.
Danke.
Wiederhören.
Also ich fand es jetzt, Frau Linder, auch spannend eben zu hören, dieses wie es beispielhaft, was Sie vorher auch geschildert haben, der Druck, der da aufgebaut wird, das hat Frau Guerra-Lewicki auch, finde ich, sehr intensiv ausgedrückt, also dieser Druck, der entstanden ist, wie sie auch sich als Opfer vorgekommen ist und wie sie auch in diese Machbarkeitsrolle hineingedrängt wurde, ärztlicherseits, also das ist schon, hat es doch sehr stark bestätigt, was Sie vorhin gesagt haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht in der Sendung. Wir haben eine nächste Hörerin aus Berlin, ruft uns Annabelle an. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte einfach zu der Hörerin, die gerade angerufen hat, hatte ich plötzlich so ein Aha-Erlebnis, was ich gerne mitteilen wollte. Eine Freundin von mir, die wollte ewig schwanger werden. Es hat nicht geklappt und sie wollten auch keine künstliche Befruchtung. Und sie hat sich lange beraten lassen. Und dann hat sie den Lady.com beziehungsweise auch Baby.com gefunden. Und das ist ein Computer, der genau anzeigt, wann die Frau den Eisprung hat, wenn es ein Mädel oder Junge werden kann. Und die hat das in 3 Monate genommen und die hat mit diesem Computer dann völlig nur mit Temperaturmessen auf den Körper hören, ist die dann schwanger geworden. Ich habe mir den gekauft, einer Freundin empfohlen. Ich selber habe leider nie Kinder bekommen können. Aber die Freundin auch hat diesen Lady.com genommen und das war auf natürlichen Wege und das ist also das ist so hoch anzurechnen, wenn jemand sagt, dass er wirklich auf natürlichen Wege ein Kind in die Welt setzen möchte, weil ein Kind ist immer noch ein Geschenk Gottes. Das wollte ich einfach sagen.
Vielen Dank, Frau Annabelle. Liebe Grüße nach Berlin. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Frau Linder, also jetzt kommen auch ein paar Tipps so in die Sendung rein von betroffenen Frauen. Ja, wahrscheinlich ist aber jede Situation doch nochmal ein Einzelfall. Bei manchen, wie Hörner auch gerade gesagt hat, bei ihr selber hat es nicht funktioniert, aber bei der Freundin hat es funktioniert. Da ist eigentlich auch etwas, wo man hineingerufen ist, was soll man alles ausprobieren?
Ja, also was ich persönlich rate, ist, man kann tatsächlich, ich habe gerade eine Methode erwähnt, die es schon seit 40 Jahren gibt, die aber kaum jemand kennt, das heißt diese Fertility Care. Das kann man auch googeln. Da geht es einfach darum, dass bei beiden Betroffenen genau geprüft wird, woran liegt's. Es ist nämlich gar nicht so, dass so viele Leute komplett unfruchtbar sind, sondern es ist oft so, dass denen bestimmte Dinge fehlen. Also dass zum Beispiel der Hormonspiegel nicht stimmt, dass bestimmte Vorerkrankungen da sind, die dann Einfluss haben, dass mit bestimmter Zufuhr von bestimmten Stoffen da eine Stimulanz erfolgen kann, dass die Leute dann danach auf normalen Wege Kinder bekommen können. Also da gibt es ein Riesenfeld, was man erstmal überprüfen kann und auch überprüfen sollte, bevor man sich an diese künstlichen Techniken gibt, wenn man das überhaupt tun will. Und wie gesagt, ich weiß, weil ich da jetzt auch Vorträge drüber gehört habe, dass von 100 Paaren, die zu dieser Behandlung gehen, im Laufe von 2 Jahren 30 bis 40 mit dem Kind nach Hause gehen, weil man das auf natürliche Weise gemacht hat. Man hat also die Körper-, Hormon- und sonstigen Haushalte beider Personen genau geprüft und hat geguckt, was fehlt denen eigentlich, und hat das dann behandelt, also die Menschen selbst behandelt, sodass diese Fruchtbarkeit, die blockiert war, dann plötzlich wieder da ist, einfach aufgrund dieser Behandlung. Und das ist eben auch was, das geht bis hin zu Stressfaktoren. Ja, also ich weiß aus nächster Umgebung, dass bei Männern zum Beispiel Stress eine große Rolle spielt. Da war jemand, der wirklich monatelang unter Druck gestanden hat, und die haben sich ein Kind gewünscht und es kam keins. Und dann war der Druck weg, weil die Sache eben erledigt war, und 2 Monate später waren die schwanger. Also da sind, der Mensch ist ja kein Computer. Also das zum Beispiel mit diesen Methoden zu prüfen, dass man genau weiß, wann man eigentlich schwanger werden kann, ist auch eine interessante Geschichte. Denn viele Paare wissen überhaupt nicht, wann sie schwanger werden können. Das ist ganz witzig, aber das ist tatsächlich so. Dann die tatsächliche Unfruchtbarkeit kommt zum Beispiel auch zustande, weil Menschen, die sehr früh mit Sexualität anfangen, gerade Frauen, und sehr viele wechselnde Partner haben in jungen Jahren, können sich Geschlechtskrankheiten einfangen, die sie selber gar nicht bemerken, die sie aber erstens weitergeben können und von denen sie zweitens, je öfter sie das haben, desto größer ist die Gefahr, dass sie unfruchtbar werden. Das heißt Chlamydien. Das ist eine Riesengefahr, von denen wenige Leute wissen und die auch ungern verbreitet wird, weil das eben was mit dem Sexualleben zu tun hat. Also wenn man zum Beispiel den jungen Leuten sagt, bitte geht verantwortungsvoll mit eurer Sexualität um, denn alles andere könnte auch euch persönlich sehr schaden, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der unbedingt in diese prophylaktische Richtung gehen muss, um eben viele Leute davon abzuhalten, sich selber was anzutun und dann im Grunde selber dafür verantwortlich zu sein, dass man dann 20 Jahre später keine Kinder mehr bekommen kann.
Heute in der Lebenshilfe heißt unser Thema vom Kinderwunsch zum gewünschten Kind. Mein Name ist Bodo Klose und unsere Gesprächsfrau für dieses Gespräch, für dieses Thema, ist die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle und des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Maria Linder. Sie können mit ihr ins Gespräch kommen und das möchte ich nun auch tun. Frau Günther aus Bochum. Grüß Gott, Frau Günther.
Grüß Gott. Ich möchte noch mal auf den Satz zurückkommen. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Und es stellt sich ja grundsätzlich mal die Frage, habe ich ein Recht auf ein Kind? Und wie sieht es aus mit den Rechten der Kinder? Vor allen Dingen auch derjenigen, die so gezeugt werden, wie es eben in vielen Ausführungen der Fall war. Wie steht eigentlich die UN-Kinderrechtskonvention zu diesem ganzen Thema? Denn es ist ja so, dass ein Kind ein Recht hat auf Herkunft und Wurzeln. Das ist verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Und es gehört ja nun eigentlich auch dazu, ein Recht auf Vater und Mutter. Und das wird immer wieder so wenig betont in dieser ganzen Angelegenheit. Und ich finde, dass da auch in der Politik zu wenig gemacht wird. Was ich eigentlich abschließend sagen möchte, ist, dass man die Grundrechte von Kindern nicht verletzen darf und dass sie so unendlich wichtig sind.
Frau Günther, ganz herzlichen Dank.
Ich möchte nur noch einen Satz sagen. Ein Sämling, aus dem ein Baum wachsen soll, kappt man nicht die Wurzeln. Und damit möchte ich schließen. Danke.
Danke auch an Sie, Frau Günther. Grüße nach Bochum. Frau Linder, Frau Günther hat jetzt einiges, gerade vor allem das Thema Rechte, Kinderrechte angesprochen, UN-Kinderrechtskonvention und aber auch, wie sie in der Gesellschaft gesehen und gelebt werden. Das ist doch sicher etwas, wo Sie gerne drauf einsteigen, im Sinne von, ja, Kinderrechte, was ganz Wichtiges.
Ja, also vielen Dank, Frau Günther, für den Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass die Kinderrechtskonvention so lautet, wie Frau Günther gesagt hat. Das ist aber genau dieser Bereich, über den ich vorhin schon gesprochen habe, dass die Kinder in diesem Bereich als Personen keine Rolle spielen. Dass die Kinder eben als Endergebnis aus dem Wunsch, Eltern zu werden und dem Wunsch der Reproduktionsmediziner, ein möglichst perfektes Kind herzustellen. Also sie sind also das Endergebnis davon, aber die Kinder als Personen spielen in dieser Beziehung überhaupt keine Rolle. Und wenn da steht, Kinder haben das Recht auf Vater und Mutter, ist das grundsätzlich richtig. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass immer zwei Menschen ein Kind haben wollen. Jetzt haben wir in Deutschland den Punkt, dass es seit kurz vor den letzten Sommerferien, also ungefähr Juli 2017, wir plötzlich eine Ehe für alle haben. Und Ehe für alle bedeutet auch ein Recht, Kinder zu haben. Das ist etwas, wo viele Leute gar nicht drüber nachgedacht haben. Das heißt, wenn alle Leute heiraten dürfen, und zwar unabhängig von Geschlechtszusammensetzung und so weiter, dann dürfen auch alle diese Leute Kinder haben. Und auch da hat niemand an die Kinderrechte gedacht. Denn sagen Sie mal in der Öffentlichkeit, wenn ein Kind hat ein Recht auf eine Mutter und auf einen Vater, dann sind Sie direkt homophob. Ja? Also meine persönliche Ansicht ist, man sollte den Kindern grundsätzlich erstmal das beste Modell anbieten, das es gibt. Und das beste Modell, das es nun mal gibt, ist eigene Mutter, eigener Vater. Wenn sich dann im Laufe des Lebens herausstellt, dass das nicht klappt und zum Beispiel jemand alleinerziehend ist oder sich andere Konstellationen dann ergeben, das ist die eine Sache, das ist dann eben so passiert im Laufe des Lebens. Eine andere Sache ist es, einfach jede Konstellation sofort zuzulassen, um eigene Kinder oder eben genetisch fremde Kinder oder letztendlich ja auch aus anderen Bäuchen gemietete, also vermieteten Bäuchen genommene Kinder, einfach in diese Welt zu setzen und zwar ohne an Kinderrechte vorrangig zu denken, sondern einfach zu sagen, egal in welcher Konstellation, für Kinder ist alles gleich gut. Hauptsache, sie haben Leute, die sich um sie kümmern, dann ist das aus unserer Sicht auch eine Missachtung der grundlegenden Kinderrechte, denen man wirklich von vornherein erstmal das beste Modell anbieten sollte. Denn alles andere ist nicht fair den Kindern gegenüber.
Und das müsste eigentlich politisch nochmal besonders diskutiert werden. Denn vor dem Hintergrund, dass Kinder diese Rechte haben, sind sie ja auch in Zukunft Bürger unseres Landes. Und die Politiker sind ja unter Eid verpflichtet, auch von Kindern, die Bürger unseres Landes sind, Schaden abzuwenden. Das heißt also, dass die Gesetze so sein müssen, dass eben nicht die Samenspende so betont werden muss, dass das alles möglich ist. Es gibt eben noch die Schöpfungsordnung und das müsste eigentlich noch viel mehr herausgestellt werden, finde ich.
Frau Günther, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Also man sollte mit der Politik wirklich reden. Ich sage mal Gesellschaftspolitik, auch ich denke mal Kirchenpolitik ist da sicher auch ein Thema. Frau Linder, wie geht's Ihnen denn als Lebensrechtlerin? Sie machen das jetzt ja schon 25 Jahre. Da gab es ja sicher auch Höhen und Tiefen in den Gesprächen mit der Politik, auch mit der Kirchenleitung. Wie sehen Sie die heutige Entwicklung? Ist es eher schwieriger geworden oder ist doch jetzt eine Akzeptanz da, dass das, was Sie sagen, ja auch Hand und Fuß hat?
Also wir erleben gerade in letzter Zeit eine Veränderung dahingehend, dass wir erstens sehr ernst genommen werden, weil wir ja eben auch argumentativ arbeiten und mit Beispielen arbeiten und mit fachlicher Kenntnis arbeiten. Und zweitens, dass wir auch immer mehr Kontakte haben, sowohl im politischen wie im kirchlichen Bereich zu Leuten, die das vor 2 Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätten. Es liegt zum einen Teil eben daran, dass sie festgestellt haben, wir arbeiten auf einer sachlichen Ebene mit einer Wahnsinnserfahrung, und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch durch die Schwangerschaftskonfliktberatung, durch Kontakte mit Fachmedizinern, zum Beispiel in Pränataldiagnostik oder genetischen Spezialisten. Wir haben da ja ein unglaubliches Netzwerk mittlerweile und arbeiten ja selbst auch in all diesen Bereichen. Und zum Zweiten eben auch, weil viele Verantwortliche in diesen Bereichen merken, der Weg geht inzwischen in eine Richtung, und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit in eine Richtung, die für die Gesellschaft insgesamt schädlich ist, für die Ethik verheerend und auch für die betroffenen Menschen verheerend. Und auch da merken wir, dass wir auch Kontakte mittlerweile haben zu Politikern von Parteien, wo wir auch nie gedacht hätten, dass die mal in irgendeinem Punkt derselben Meinung sein könnten. Zum Beispiel bei der Leihmutterschaft. Ja, die linken Feministinnen sehen das da tatsächlich genauso wie wir. Und dass wir eben auch nicht in unserem eigenen Saft schmoren, sondern sagen, wir reden natürlich auch mit einer Partei, die ansonsten nicht unserer Meinung ist oder die sonst auch nicht mit uns reden würde, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir unbedingt dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft diesen Weg in bestimmter Weise einfach nicht weitergeht, weil das ganz schreckliche Folgen für die Gesellschaft hätte. Wenn Sie zum Beispiel in diesen Bereich künstliche Befruchtung gehen, gibt es Überlegungen eines sogenannten Fortpflanzungsmedizingesetzes. Da gibt es auch schon eine Vorlage, da gibt es sogar intendierte Elternschaft. Das heißt, intendierte Elternschaft heißt, der ein Kind haben will, hat dann sämtliche Möglichkeiten, also auch noch die in Deutschland verbotene Eizellspende und die nicht geregelte, aber eigentlich im deutschen Moment nicht zulässige Leihmutterschaft, weil im bürgerlichen Gesetzbuch steht, die Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Deswegen geht Leihmutterschaft zum Beispiel in Deutschland auch nicht. Aber es gibt natürlich Bestrebungen, diese Techniken, die in den Ländern um uns herum ja alle schon möglich sind. Gehen Sie nach Frankreich, gehen Sie in die Schweiz, gehen Sie nach Tschechien. Da geht das ja alles schon. In der Schweiz ist das ganz neu. Man kann alles machen, um ein Kind zu haben. Und die Reproduktionsmediziner sagen, Entschuldigung, warum schickt ihr denn die Leute ins Ausland? Wir können das doch auch selbst. Und dann verdienen wir das Geld und dann können wir das machen und machen das dann noch viel besser, weil wir das ja dann immer machen. Da gibt es natürlich auch finanzielle Begehrlichkeiten, Forschungsbegehrlichkeiten und dann immer das Argument, wenn die das hier nicht machen können, gehen sie ins Ausland, wie bei anderen Dingen auch. Und das ist tatsächlich ein sehr gefährlicher Weg und wir stellen fest, auch in den alten Themen, ob assistierter Suizid oder Abtreibung, viele Leute wachen auf und man muss ja auch dazu sagen, dass unter anderem auch die Lebensrechtsbewegung dafür gesorgt hat in den letzten 20 Jahren, dass es in unserem Land noch längst nicht so ist wie in anderen Ländern. Wir haben eben noch keine völlig legale Abtreibung. Natürlich ist das Gesetz, was wir haben, nicht gut aus unserer Sicht, aber es ist besser als in vielen anderen Ländern, wo Abtreibung komplett legal ist und die Zahlen noch viel höher sind. Wir haben keine zugelassene Euthanasie. Natürlich ist der assistierte Suizid, so wie er jetzt geregelt ist, nicht das, was wir haben wollten, aber es ist auch längst nicht das Schlechteste, was wir hätten haben können. Auch die Präimplantationsdiagnostik ist zwar möglich, aber eben nicht frei erlaubt. Und das ist auch alles etwas, was die Gesellschaft zusammen auch mit Politik, Kirchen und den Lebensrechtlern verhindert hat in den letzten Jahrzehnten. Und es ist halt so, dass viele Leute in der Gesellschaft aufwachen und feststellen, was möglich sein könnte, wie es in anderen Ländern läuft, gerade eben auch aus Sicht der Kinder, dass sie eben immer mehr in Richtung Qualitätscheck nur unter bestimmten Bedingungen, nur zum bestimmten Zeitpunkt, also unter dem Motto perfekt gewollt und pünktlich angenommen werden und dass das natürlich für den Status des Kindes, für die Würde der Person fatale Folgen hat, was man in anderen Ländern ja auch sehen kann. Und da denken wirklich viele Menschen drüber nach und argumentieren auch mit unserer Argumentation, weil wir ja auch diese Erfahrung haben. Also ich sehe das insgesamt auf einem positiven Weg, was die Kontakte, die Überlegungen und die Entscheidungen angeht. Aber wir sind natürlich in der Gefahr, auch durch bestimmte Mehrheiten im Bundestag und bestimmte andere Dinge doch auf diesem Weg weiterzugehen. Aber wir leisten zumindest extremen Widerstand, was beim Paragraph 219a ja auch vorläufig jetzt mal funktioniert hat.
Mhm. Ja, Frau Linder, ganz herzlichen Dank. Ich, vor allem auch, wie Sie gerade geschildert haben, dass in dieses doch immer wieder sehr hochemotionale Thema für das Leben zu kämpfen, für sich dafür einzusetzen, da geht es doch sehr schnell hoch um emotional her, da wirklich Sachlichkeit reinzubringen, Diskussion, um dadurch auch Gespräch möglich zu machen und auch eine Veränderung des Denkens zu ermöglichen. Denke ich, kam auch in der Sendung rüber und deshalb machen wir auch diese Sendungen, damit wir eben ja in die Öffentlichkeit kommen, ins Gespräch kommen mit diesem Thema, wie auch immer die Meinungen sind, die sind sehr unterschiedlich, aber wir bringen es zum Gespräch und ich danke Ihnen, dass Sie jetzt auch für diese Stunde, die wir gemeinsam hatten, zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank, Alexandra Maria Linder.
Ja, vielen Dank, Herr Klose. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Frosch im Hals und vielen Dank für die interessanten Gespräche. Und die guten Anrufe, ich habe wieder einiges gelernt.
Auch ich möchte mich ganz herzlich bei den Hörerinnen bedanken, die angerufen haben. Waren schöne, wichtige Impulse, die auch dadurch hineingekommen sind. Vielen Dank, dass Sie durch Ihre Anrufe, durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, durch Ihr Mittragen Radio Horeb so toll unterstützen. Ist, denke ich, man hat auch in dieser Sendung gemerkt, es ist ein gutes Miteinander. Und ein Miteinander ist auch, wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. 08328 921 110, der Hörerservice. Die Sendung, denke ich, ist auch etwas, was Sie weitergeben können. Entweder im Internet können Sie es nochmal nachhören oder runterladen über den Podcast auf horeb.org oder Sie lassen sich eine CD schicken vom CD-Dienst. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 120. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Dabeisein, Ihr Zuhören, Ihr Mittragen. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.